Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie heute Morgen Dominik Miller. Wer schon mal versucht hat, die Dreifaltigkeit zu verstehen, der weiß, warum auch der Katechismus der katholischen Kirche ziemlich am Anfang sagt, das Mysterium der heiligsten Dreifaltigkeit ist das zentrale Geheimnis des christlichen Glaubens und Lebens. Sie hören deswegen unsere vierteilige Reihe, die Dreifaltigkeit und ich, vier Tauchgänge für Nichttaucher. Tauchgänge nennen wir die einzelnen Folgen der Reihe, ja, weil man ein Geheimnis nicht wie einen Ozean durchschwimmen kann, da käme man nie an. Aber man kann ein bisschen eintauchen und die Tiefen ausloten und schauen, wie tief man kommt. In den ersten drei Tauchgängen, da haben wir die Liebe Gottes in unseren Herzen betrachtet. Wir haben geschaut, was uns davon abhält, ja uns dem Mysterium der Dreifaltigkeit wirklich zu nähern. Und im vorvergangenen Tauchgang, da sind wir eingetaucht in die wunderbare Unendlichkeit Gottes. Ja, und wir haben staunend erkannt, dass es wirklich nur einen einzigen Gott geben kann und eben nicht drei. Und schließlich heute, im vierten und letzten Tauchgang, ja, da sind wir eingeladen zu entdecken, warum dieser eine Gott ja dreifaltig sein muss und was eigentlich eins ist und was drei ist. Das klingt jetzt alles ein bisschen komisch erst am Anfang, aber deswegen haben wir ja uns ja schlaue Leute ins Radio geholt. Zugeschaltet aus Mannheim ist uns Herr Michael Papenkort vom Institut für Weltevangelisierung, ICPE Mission. Das ist eine katholische Laienmissionsorganisation. Herr Papenkort, herzlich willkommen mal wieder in der Lebenshilfe. Schön, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
Schönen guten Tag, Herr Miller. Ich freue mich schon.
Herr Papenkort, Sie sind kein Professor, Sie sind kein promovierter Theologe, sondern gelernter Schreiner. Sie wissen also, wie man ein sperriges Stück Holz anpackt und daraus ein schönes Boot zimmert, von dem aus wir ja mit der Sauerstoffflasche und Atemgerät unsere Tauchgänge starten. Jetzt im Sommer stellen wir uns vielleicht vor, wir sind da in einer wunderschönen blauen Lagune, bunte Fische. Nehmen Sie uns mit auf einen Tauchgang, auf den vierten und letzten Tauchgang unserer Reihe Die Dreifaltigkeit und ich. Heute mit dem Titel Unendliche Tiefen lebensvoller Begegnung. Das hören wir jetzt. Und nach dem Vortrag von Herrn Papenkort, da haben unsere Hörerinnen und Hörer wie immer die Gelegenheit, bei uns in der Sendung anzurufen. Die Hörernummer, die werde ich Ihnen nach dem Vortrag durchgeben. Herr Papenkort, und jetzt steht ja der Tauchlehrer, möge ins Wasser springen mit uns.
Ja, springen wir mal.
Okay.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie der Herr Miller das so wunderbar dargelegt hat, sind es Tauchgänge. Diese Tauchgänge bestehen aber nicht darin, dass ich Ihnen das Wasser erkläre, so als könnten Sie vom Erklären nass werden. Vom Erklären das Wasser fühlen und schmecken und dann nachher die Fotos meiner Tauchgänge betrachten und kopieren. Warten Sie also heute bitte nicht auf den von so vielen so lang ersehnten Satz, der den dreifaltigen Gott endlich einmal schlüssig und einfach erklärt und zusammenfasst. Diesen Satz gibt es einfach nicht. Es ist und es bleibt ein Prozess von Erkennen und Lieben. Diese beiden Worte, die werden uns heute oft begegnen. Es bleibt ein Prozess von Erkennen und Lieben. Zu diesem Prozess lädt Gott mich ein, lädt Gott Sie ein. Und er lädt mich ein, daran aktiv teilzuhaben, mit Gottes Gnade mich an diesem Prozess aktiv zu beteiligen, eben selbst zu tauchen. Aktiv beteiligen mit all meiner Kraft. Jesus meinte jedenfalls, das wäre wohl das wichtigste Gebot. Es will also mein Tauchgang sein, nicht ein Tauchgang, den ich beobachte, sondern ein Tauchgang, in den ich mich hineinnehmen lasse, ein Tauchgang, den ich selbst lebe und erlebe. In diesem Tauchgang werden Sie manchmal nach Luft schnappen wollen und vielleicht das ein oder andere nicht gleich verstehen. Aber bleiben Sie bitte bis zum Schluss. Es wird immer ein bisschen deutlicher, ein bisschen spannender und immer ein bisschen klarer. Ganz zu Beginn ist etwas eigentlich sehr Spannendes, was jeder von Ihnen jeden Tag macht. Es gibt da nämlich eine sehr tiefe und eine hochtheologische Aussage über die Dreifaltigkeit, die jeder von Ihnen jeden Tag mehrmals macht. Und das dann oft sogar auch sehr andächtig, ausgesprochen aufmerksam, bewusst und manchmal sogar mit Nachdruck. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich nehme mal an, dass niemand von Ihnen sagt, in den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, weil es doch schließlich drei sind. Nein, Sie sagen im Namen, also in einem Namen. In diesem einen Namen wurden Sie übrigens auch getauft. Denn es gibt eben nur einen Gott. Und der Name ist Vater, Sohn, Heiliger Geist. Ist doch wunderbar, wie so wenige Worte so viel und so Tiefes aussagen können, wenn wir uns so die Zeit nehmen, wirklich einmal hinzuschauen. Und diese Zeit wollen wir uns heute Morgen einmal nehmen. Dieser große Gott, was macht er eigentlich den ganzen Tag? Was macht er eigentlich die ganze liebe Ewigkeit lang? Worin besteht eigentlich sein Leben, dieses wunderbare göttliche Leben? Mit was beschäftigt sich Gott eigentlich? Fällt uns natürlich gleich das Universum ein, riesengroß. Es muss natürlich ein riesen Arbeitsaufwand sein, das in Schuss zu halten. Aber es ist doch eher unwahrscheinlich, dass das, was Gott aus nichts erschaffen hat, jetzt für ihn ein Riesenaufwand wird und den größten Teil seines Arbeitstages ausfüllt. Was uns hier vielleicht weiterhilft, bestimmt weiterhilft, ist, wenn wir eine berühmte Dame besuchen, die Jesus am Jakobsbrunnen trifft. Hier sind wir im Johanneskapitel, im Johannesevangelium, im vierten Kapitel. Und da gibt es ein längeres Gespräch zwischen Jesus und dieser Dame. Und in diesem längeren Gespräch sagt Jesus einen beeindruckend kurzen Satz. Gott ist Geist. Der eine Gott, der eine dreifaltige Gott ist Geist. Aber nicht Luft, sondern Geist. Und wir müssen uns dafür hüten, dass sich bei dem Wort Geist unser Gott in uns nicht in Luft auflöst, nur weil wir uns Geist nicht vorstellen können. Geist ist nicht Luft. Es gibt ein kleines Buch, das erwähne ich am Ende nochmal, von einem Kartäusermönch geschrieben. Und in diesem kleinen, dünnen Buch geht es über die Dreifaltigkeit. Und er schreibt da diesen wunderbaren kleinen Satz: Ein geistiges Wesen hat zwei Wesensbetätigungen. Ein großes Wort. Ein geistiges Wesen macht zwei Dinge, nämlich erkennen und lieben. Ein geistiges Wesen, Geist, tut zwei Dinge: erkennen und lieben. Es geht dann also bei Geist im Wesentlichen um erkennen und lieben. Nur so ganz nebenbei: unsere Seele, Ihre und meine, ist auch Geist. Und so beginnt dann unser lieber Katechismus nicht zufällig mit dieser Zeile: Das Leben des Menschen, Gott erkennen und lieben. Da sind diese beiden wieder. Erkennen und lieben. Gott ist Geist. Und Geist hat diese zwei Wesensbetätigungen. Geist tut zwei Dinge: erkennen und lieben. Das göttliche Leben ist dann im Wesentlichen erkennen und lieben. Aber das göttliche Leben ist ein unendliches Leben. Unendlich, das ist ein Wort, das wir noch mitnehmen aus dem dritten Tauchgang. Und das ist ganz wichtig, dass wir all das, was wir da gehört haben, hier immer mit reinnehmen, wenn wir unendlich hören. Dieses göttliche Leben ist dann ein unendliches Geben und Empfangen. Und zwar von dieser Erkenntnis und dieser Liebe, dieser göttlichen Erkenntnis und der göttlichen Liebe von eben drei Personen, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Das göttliche Leben ist ein unendliches Geben und Empfangen göttlicher Erkenntnis und göttlicher Liebe von den drei Personen. Nun ist das natürlich ein Mysterium für uns und das muss es auch sein. Aber jedes Mysterium, haben wir ja gesagt, ist eine Offenbarung und eine Einladung Gottes. Und zwar eine Einladung, ihn besser zu erkennen und zu lieben. Da sind sie wieder, unsere zwei Freunde. Das Mysterium der Dreifaltigkeit ist eben keine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Theologen, sondern es ist Gottes Einladung an dich und an mich, ihn zu erkennen und zu lieben. Wäre es nicht wirklich wichtig, hätte Gott es in seiner Offenbarung bestimmt nicht erwähnt. Diese Lehre also von der Dreifaltigkeit kann man eigentlich in vier einfachen Sätzen zusammenfassen, ausdrücken. Der erste Satz: Gott ist eine göttliche Natur in drei Personen. Der zweite Satz: Jede der drei Personen ist wirklich er selbst und nicht mit einem der beiden anderen zu verwechseln. Der dritte Satz: Der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott, der Heilige Geist ist Gott. Der vierte Satz: Es sind nicht drei Götter, sondern ein einziger Gott. Und das war schon. Kein Fremdwort, nichts Lateinisches. Und jeder einzelne Satz ist eigentlich auch okay für uns. Das Problem ergibt sich, wenn die zusammengesteckt werden und zusammengehören. Der Schlüssel zum Verständnis dieser Lehre liegt wohl tatsächlich einfach darin zu verstehen, was denn mit Natur und Person hier überhaupt gemeint ist. Natur hier beantwortet einfach die Frage, was? Was kann es? Was kann es nicht? Sie können lachen, aber Sie können keine Eier legen. Lachen gehört zur Natur des Menschen, Eier legen gehört zur Natur von manchen Tieren. Natur hier bezieht sich also auf das, was mir möglich ist, was ich kann. Natur beschreibt hier also meinen Handlungsbereich. Sie können laufen, lachen, springen, aber Sie können keine Eier legen und wie ein Fisch unter Wasser leben, können Sie auch nicht. Stellen Sie sich vielleicht einfach einmal vor, Sie sind in einem wirklich dunklen Raum. Sie sehen so gut wie gar nichts. Und plötzlich bewegt sich irgendwas. Und Ihre Frage ist dann, was war das? Hund, Katze, Maus, Ratte, Tiger, Nachbar, was auch immer. Sie fragen hier nach der Natur. Was ist das? Person antwortet auf die Frage, wer? Wer handelt? Wer macht das? Wer agiert? Bleiben wir einen Moment in diesem selben dunklen Raum. Sie bemerken, wie sich was bewegt. Sie können die Umrisse gerade ausmachen. Das ist ein Mensch. Sie fragen jetzt nicht mehr, was ist das, sondern Sie fragen jetzt, wer ist das? Dann sagt der Fritz Hans Walter, weiß ich, wer das war. Natur antwortet also auf die Frage, was? Person auf die Frage, der. Nun ist das natürlich nur die grobe Version eines Schreiners. Viele schlaue Leute haben immer wieder ganz viel zu den Begriffen Natur und Person, wie sie hier gebraucht werden, zu sagen. Aber ich denke, diese einfache Version kann uns hier sehr gut weiterhelfen. Wir dürfen die Begriffe allerdings nicht einfach mit unseren üblichen Inhalten belegen. Natur meint eben nicht das Grün draußen, die Regenwälder, die wilden Tiere, sondern Natur meint hier das Wesen, also eben das Was von etwas. Person meint hier nicht so etwas wie die Person, die ich bin und hier im Radio spreche, hoffe, dass Sie nicht gleich abschalten. Nein, Person meint hier einfach nur das handelnde Ich, also eben wer. Nun ist Gott, dieser dreifaltige Gott, in drei Personen, und zwar in drei unterschiedenen Personen. Jeder ist wirklich völlig und unverwechselbar er selbst. Der Vater ist nicht der Heilige Geist. Vater ist nicht der Sohn. Der Sohn ist nicht der Heilige Geist und so weiter. Nur der Vater ist der Vater. Nur der Sohn ist der Sohn. Nur der Heilige Geist ist der Heilige Geist. Aber sie sind nicht voneinander getrennt. Sie sind ungetrennt. Sie sind untrennbar. Und da liegt unser größtes Problem. Wir trennen sie ständig. Sie sind aber untrennbar, denn sie besitzen die eine selbe göttliche Natur. Sie besitzen das eine selbe göttliche Wesen. Es gibt in Gott tatsächlich nur ein Erkennen und nur ein göttliches Wollen und Lieben. Du kannst also den Vater nicht vom Sohn trennen oder den Vater vom Heiligen Geist oder den Sohn vom Vater und so weiter. Sie sind Gott in absoluter Gleichheit. Keiner ist mehr Gott als der andere. Die Natur, die sie besitzen, ist nicht geteilt. Die göttliche Natur ist nicht aufgeteilt wie eine Torte. Jeder kriegt ein Drittel. Die göttliche Natur, hatten wir im dritten Tauchgang gesagt, ist eine gänzlich einfache Natur. Sie hat keine Teile und ist darum auch unteilbar. Sie hat auch keine drei Teile. Dann kann man die göttliche Natur, das göttliche Wesen, also nur in seiner Ganzheit besitzen oder eben gar nicht. Die drei Personen der Dreifaltigkeit sind also ungetrennt und unvermischt. Das sind zwei einfache, aber wichtige Worte. Dreifaltigkeit, die Personen ungetrennt und unvermischt. Im Katechismus, hier sind wir in 2789, heißt es, die heiligste Dreifaltigkeit ist eines Wesens und unteilbar. Aber kann man ja mal fragen, warum drei Personen? Könnten doch auch vier sein oder zwei, fünf. Nein, schauen Sie, ein Geist, ein geistiges Wesen, hatten wir gesagt, hat zwei Wesensbetätigungen. Es tut zwei Dinge, erkennen und lieben. Die erste Tätigkeit Gottes ist dann das Erkennen. Die erste Tätigkeit ist dieser Akt des Erkennens. Und durch diese Tat, durch dieses Erkennen oder in diesem Erkennen erzeugt der Vater ein vollkommenes Bild, ein unendlich vollkommenes Abbild von sich selbst. Der unendliche göttliche Vater erkennt sich selbst. Nicht so, wie sie sich kennen und ich mich kenne. Ein Teil von mir kenne ich und einen größeren Teil weiß ich. Nein, dieser Vater erkennt sich unendlich ganz, perfekt, vollkommen. Und dieser Akt des Erkennens in Gott, das ist der Ursprung des berühmten Logos. Dieses Wort Logos, das uns in den ersten Versen vom Johannesevangelium begegnet. Sie haben das schon tausendmal gehört. Im Anfang war das Wort war bei Gott, das Wort war Gott. Dieses Wort Logos, das seinen Ursprung in eben diesem Erkennen des Vaters hat. Dieses Wort Logos bezeichnet, dieses Wort bedeutet zugleich Wort und Erkennen. Es bedeutet nicht nur einfach Wort, so wie wir viele Worte in der Zeitung lesen, sondern es bedeutet eben viel mehr. Es bedeutet eben auch dieses Erkennen. Und es ist in der Tat das Erkennen Gottes. Diese Erkenntnisfrucht, also das, was bei diesem Erkennen geschieht, diese Erkenntnisfrucht des göttlichen Geistes heißt dann, es kommt ein theologischer Begriff, gezeugte Erkenntnis. Gezeugte Erkenntnis. Man könnte tatsächlich dann sagen, im Anfang war das Erkennen war bei Gott und das Erkennen war Gott. Diese gezeugte Erkenntnis, die dieser unendliche Gott von sich selbst hat, sie ist identisch mit ihm. Es gibt keinen Unterschied, sie ist nicht unterschieden von ihm. Es gibt keinen Unterschied zwischen dieser vollkommenen, gezeugten Erkenntnis und ihm selbst. Diese gezeugte Erkenntnis, sie ist dann auch ewig, auch unendlich, auch allwissend, auch allgegenwärtig. Und hier haben wir dann das, was in unserem großen Glaubensbekenntnis ausgedrückt wird, wenn es da heißt, aus dem Vater geboren vor aller Zeit. Und dann ein bisschen später, gezeugt, nicht geschaffen. Und darum eben auch gezeugte Erkenntnis. Gut, jetzt haben wir also Vater und Sohn. Aber der einzige Unterschied zwischen Vater und Sohn ist ihre Beziehung. Das Einzige, was sie unterscheidet, ist ihre Beziehung. Nichts anderes unterscheidet sie. Schauen Sie, von der menschlichen Natur, da gibt es im Moment irgendwie 7 Milliarden Varianten auf dem Erdball. Ich bin eine und Sie sind eine von diesen Varianten. Von der menschlichen Natur gibt es ganz viele. Von der göttlichen Natur gibt es genau eine. Eben genau einen Gott. Nur der Vater ist der Vater und nur der Sohn ist der Sohn, hatten wir gesagt. Keiner der beiden ist mehr Gott als der andere. Keiner ist weniger Gott als der andere, weil entweder ganz Gott oder gar nicht. Ich sage es noch einmal, es ist nur ihre Beziehung, die sie unterscheidet. Also noch einmal, der Vater erkennt und liebt eben diese beiden Wesenstätigkeiten. Die gezeugte Erkenntnis, also die Erkenntnis, die er von sich selbst hat, sie erkennt und liebt auch, weil sie eben genau identisch ist mit dem Vater. Für uns ist eine Erkenntnis immer ein Etwas. Meine Erkenntnis, sie redet nicht mit mir, sie ist kein Gegenüber für mich. Aber in Gott ist diese Erkenntnis eine Person, ein jemand, der genauso erkennt und genauso liebt, wie der Vater erkennt und wie der Vater liebt. Aber Gott ist unendlich. Das wichtige Wort aus dem dritten Tauchgang. Ist Gott unendlich, ist also auch die Erkenntnis, die er von sich selbst hat, unendlich. jeder der beiden, also Vater und Sohn, besitzt die göttliche Natur in ihrer Totalität, also ganz. Und jeder der beiden ist sich bewusst, dass er selbst ist. Das heißt, der Sohn weiß, dass er der Sohn ist, und der Vater weiß, dass er der Vater ist. Das kommt nicht irgendwie durcheinander. Hören wir aber das Wort Sohn, schließen wir daraus natürlich sofort, dass der Vater älter ist als der Sohn. Das tun wir, weil wir in Zeit und Raum leben. Und Zeit bedeutet eben nicht nur Stunden, Minuten und Tage, sondern auch vorher und nachher ist ein Ausdruck von Zeit. Genauso wie zuerst und dann. Dass wir in der Zeit leben, bedeutet also nicht einfach nur, dass wir Uhren haben, sondern auch, dass wir in Abfolgen denken, dass das eine vor dem anderen war, dass eine älter als das andere ist. Nur bei Gott gibt es keine Zeit. Es gibt bei Gott eben auch kein Vorher und Nachher. Gott Vater ist also nicht älter als Gott Sohn. Und sie sind auch nicht gleich alt. Sie sind weder alt noch jung. Es gibt in Gott keine Zeit. Im Übrigen ist Vater natürlich auch nicht etwas weiser als der Sohn. Denn die unendliche Weisheit gehört ja zum Wesen, zu dieser einen göttlichen Natur, die beide gleichermaßen besitzen. Was Vater hier dann meint, ist nur, dass er der Ursprung des Sohnes ist. Der Vater zeugt den Sohn. Natürlich liegen wir hier wieder gleich im Clinch mit unserer Vorstellungskraft. Wir können uns etwas ohne Vorher und Nachher, ohne zuerst und dann gar nicht vorstellen. Und dann sagen wir, ich kann mir das nicht vorstellen. Na und? Von diesem Käfig unserer Vorstellungsbedürftigkeit hatten wir uns ja schon im zweiten Tauchgang verabschiedet. Ewigkeit ist eben nicht einfach unendlich lange Zeit mit ganz vielen Vorerst und Nacherst drin, sondern Ewigkeit ist einfach keine Zeit. Nur ist das ein bisschen schwer zu sehen und zu erkennen für jemanden, der sich so etwas das erste Mal anschaut. Aber wir wollten ja nicht länger der Instant-Gesellschaft folgen und bleiben darum einfach dran. Wir kauen es, wir beten, wir reflektieren, wir schauen es an, bis wir es sehen. Der Schweiß, den wir hier schwitzen, weil es gibt keine Zeit in Gott. Der Schweiß, den wir hier schwitzen, der zahlt sich aus. Nicht nur hier, sondern natürlich auch, wenn es dann um Jesus geht. Und genauso, wenn wir an Liturgie denken und an noch so vieles mehr. Soweit also Vater und Sohn. Aber da war doch noch einer. Klar, der Heilige Geist, die dritte Person. Er ist eine Person, nicht ein Es oder einfach nur eine Kraft. In Gott, haben wir gesagt, ist die gezeugte Erkenntnis ein Jemand, der Sohn, eine Person, genau wie der Vater eine Person ist. Und jeder der beiden entdeckt in dem anderen wirklich ein wirkliches Gegenüber. Also können Vater und Sohn eine wirkliche Beziehung haben. Diese Beziehung ist allerdings eine ganz besondere. Es ist die Beziehung zweier Personen der einen unendlichen Natur. Ist die Beziehung von zwei Personen der einen und des einen unendlichen Wesens. Also ist dann ihre Beziehung eine unendliche Beziehung mit einem unendlichen Dialog, einem unendlichen Austausch, einer unendlich intensiven göttlichen Liebe. Es ist eine beständig sich selbst ganz verschenkende Liebe. Der Vater gibt beständig sein ganzes Selbst dem Sohn. Der Sohn gibt beständig sein ganzes Selbst dem Vater. Das ist ganz nebenbei auch die Liebe, zu der wir eigentlich besonders in der Ehe berufen sind. Eine aufrichtige Hingabe meiner selbst, nennt das Zweite Vatikanum das dann. In dieser Liebe, also des Vaters und des Sohnes, gibt es auch nicht den Hauch von Unvollkommenheit. Diese Liebe ist eine unendliche Liebe, göttliche Liebe, vollkommene Liebe. Und diese Liebe bringt die dritte Person in der Dreifaltigkeit hervor. Eben aus der Liebe von Gott dem Vater und Gott dem Sohn geht Gott, der Heilige Geist, hervor. Der Heilige Geist wird also nicht gezeugt wie der Sohn, sondern der Heilige Geist ergeht hervor. So heißt es jedenfalls im großen Glaubensbekenntnis, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht. Und der Heilige Geist wird darum zu Recht und sehr zutreffend auch Liebe Gottes genannt. Oder einfach die Gabe oder das Geschenk. Aber der Heilige Geist ist nicht weniger als Gott, nicht weniger Gott als Gott der Vater oder Gott der Sohn. Der Heilige Geist besitzt die eine selbe göttliche Natur, genauso wie Vater und Sohn. Er ist auf keinen Fall weniger Person als Gott Vater oder Gott Sohn, einfach nur, weil wir uns Geist nicht wirklich vorstellen können. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind also absolut gleichgestellt. Und schauen Sie, Sohn und Heiliger Geist, sie müssen sein. Es gibt beide notwendigerweise. Es war nicht einfach so, dass der Vater mal gesagt hat, Mensch, was mache ich denn? Ach, ich mache mal Dreifaltigkeit. So als wäre das komplett willkürlich. Nein, schauen Sie, wir hatten ja gesehen, Geist hat zwei Wesenstätigkeiten, immer zwei Dinge, erkennen und lieben. Und erkennen bringt den Sohn hervor und lieben bringt den Heiligen Geist hervor. Es muss also drei geben, weder zwei noch vier. Es muss drei sein. Und der eben schon erwähnte Kartäuser Mönch schreibt in diesem wunderbaren kleinen Buch, die Dreifaltigkeit ist Gott ebenso wesentlich wie seine Göttlichkeit. Ich sage das nochmal, der ist so schön. Die Dreifaltigkeit ist Gott ebenso wesentlich wie seine Göttlichkeit. Dreifaltigkeit ist nicht etwas, was zum Gottsein dazukommt, sondern dreifaltig sein und Gottsein ist dasselbe. Gott muss dreifaltig sein. Und weiter geht's. Obwohl der Sohn seinen Ursprung im Vater hat, ist er nicht vom Vater abhängig. Denn auch der Sohn ist ja der große Ich Bin. Ne? Dritter Tauchgang, darüber gesprochen, Johannes Kapitel 8 und Kapitel 18. Aber ebenso wenig ist auch der Heilige Geist abhängig vom Vater oder vom Sohn. Denn auch der Heilige Geist ist nicht weniger Gott als Vater oder Sohn. Es gibt eben absolut keinen Unterschied zwischen Vater, Sohn und Heiligem Geist in Bezug auf ihr Gott sein. Der einzige Unterschied liegt in ihrer Beziehung. In unserem lieben Katechismus, jetzt sind wir in 255, lesen wir, in ihnen, also in Gott, In ihnen ist alles eins, wo sich keine Gegensätzlichkeit der Beziehung entgegenstellt. Karl Rahner, einer der wohl bekanntesten Theologen des letzten Jahrhunderts, er war der Meinung, dass die meisten Christen einen Dreigott-Glauben praktizieren in ihrem Denken, Beten und Handeln, während sie auf der anderen Seite einen Ein-Gott-Glauben aber bekennen. Also er meinte, die bekennen alle in ihren Glaubensbekenntnissen und wie auch immer einen Gott, aber ihr ganzes Beten, Denken und Handeln bezeugt eigentlich viel eher, dass sie an drei Götter glauben. Schauen wir aber, ich meine, wäre ja auch mal eine spannende Frage zu überlegen, wo stehe ich denn? Glaube ich wirklich an drei oder an einen? Aber egal, schauen wir mal nur ein bisschen in unsere Liturgie, dann sehen wir ganz schnell, wie unsere Kirche sehr entschlossen zu dem einen dreifaltigen Gott betet. Nur ein ganz einfaches Beispiel. Am Ende der Messe hören Sie, wie der Pfarrer sagt, es segne euch der Singular, einer. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Oder wenn Sie gerade reingekommen sind in die Kirche, begrüßt Sie am Anfang der Liturgie der Pfarrer und sagt, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Oder wenn wir das Gloria, ne, beten, singen, Ehre sei Gott in der Höhe, du allein bist der Heilige, du allein der Herr, du allein der Höchste, Jesus Christus mit dem Heiligen Geist zur Ehre Gottes des Vaters. Wir singen eben nicht, ihr allein seid die Heiligen, ihr allein seid der Herr, ihr, nein, du allein bist der Heilige. Es ist ein Gott. Oder dann oft schließen wir in der Liturgie die Gebete mit so einem Satz, so ähnlich wie, darum bitten wir dich, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in einer des Heiligen Geistes mit erlebt und herrscht in aller Ewigkeit. Warum machen wir immer so lange Sprüche? Weil eben wir genau an diesen einen Gott glauben. Es gibt noch ein anderes Element, das ich gerne mit Ihnen noch teilen möchte. Das ist, schreibt Raniero Cantalamessa, also der Prediger des päpstlichen Haushalts, in einem Buch, das heißt Schauen auf den dreifaltigen Gott, und dieses Buch gibt es leider nicht mehr. Und da schreibt Pater Cantalamessa, es gibt im Hinblick auf die Dreifaltigkeit etwas noch Größeres, was wir tun können, als sie zu betrachten und sie nachzuahmen. Wir können in die Dreifaltigkeit eingehen. Wir können den Ozean nicht ausschöpfen, aber wir können in ihn eintauchen. Und jetzt wissen Sie auch, woher die Nummer mit den Tauchgängen kommt. Cantalamessa sagt hier aber bitte nicht, Leute, betrachten bringt gar nichts. Nein, betrachten, ja, ganz wichtig, und er macht das ganz viel. Aber es gibt etwas Größeres. Wir können in die Dreifaltigkeit eingehen. Und dann beschreibt er diese berühmte Dreifaltigkeitsikone von Rublev. Die haben die meisten von Ihnen schon gesehen. Ist diese Ikone, wo diese drei Engel um einen Tisch versammelt sitzen und in der Mitte auf diesem Tisch steht eine Schale. Und in dieser Schale ist ein Lamm. Und dann sagt Pater Cantalamessa, einfacher lässt sich diese Wahrheit, nämlich dass die Dreifaltigkeit uns jeden Tag in der Eucharistie erwartet, nicht ausdrücken. Dass die Dreifaltigkeit uns jeden Tag in der Eucharistie erwartet. Und er sagt dann weiter, der Besuch der drei bei Abraham, der eben auf dieser Ikone dargestellt ist, dieser Besuch der drei bei Abraham vollzieht sich bei jedem Kommunionempfang immer wieder neu in uns. Dort Immer noch Pater Cantalamessa. Dort, wo eine Person der Dreifaltigkeit gegenwärtig ist, sind auch die beiden anderen. Denn die drei Personen sind untrennbar eins. Schauen wir noch einen kurzen Moment in unseren Katechismus, diesmal in 258, dann steht da, die gesamte göttliche Heilstat ist das gemeinsame Werk der drei göttlichen Personen. So wie die Dreifaltigkeit ein und dieselbe Natur hat, so hat sie auch nur ein und dasselbe Wirken. Es ist also eben nicht, ne, hier wirkt der Heilige Geist, dort der Vater, ja, hier ist mal ein bisschen Sohn und dann ein bisschen später vielleicht nochmal kurz. Nein, sie sind immer zusammen. In dem nächsten Absatz, das sind 259 im wunderbaren Katechismus, lesen wir dann, darum steht das christliche Leben. Das christliche Leben, das ist mein Leben und ihr Leben. Hier geht es um sie und mich. Also sagen wir, darum steht mein Leben in Gemeinschaft mit jeder der göttlichen Personen, ohne sie irgendwie zu trennen. Wer den Vater preist, tut es durch den Sohn im Heiligen Geist. Wer Christus nachfolgt, tut es, weil der Vater ihn sieht und der Geist ihn bewegt. Es ist immer eine Bewegung. Durch Jesus im Heiligen Geist zum Vater. Und dann zum Schluss noch einen wunderbaren Satz, immer noch aus dem Katechismus 260. Das letzte Ziel der ganzen göttlichen Heilstat ist die Aufnahme der Geschöpfe. Das sind Sie und ich. Ist die Aufnahme der Geschöpfe in die vollständige Vereinigung mit der glückseligen Trinität. Aber, heißt es weiter im Katechismus, schon jetzt sind wir dazu berufen, eine Wohnstätte der heiligsten Dreifaltigkeit zu sein. Der Herr sagt, wenn jemand mich liebt, wird er meinem Wort festhalten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Die Dreifaltigkeit, die Lehre der Dreifaltigkeit. Da geht es um das zentrale Geheimnis Ihres und meines Lebens. Es geht um das zentrale Geheimnis der ganzen Schöpfung, der ganzen Wirklichkeit. Ja, aber eben auch um das zentrale Geheimnis Ihres und meines Lebens. Es kann uns nicht egal sein. Es kann uns nicht kalt lassen. Wir wollen mit unseren Mitteln, jeder mit seinen, immer und immer weitergraben. Diese kurze Dreiviertelstunde, sie kann nur ein Anreißen sein, ein wirklich kurzes Eintauchen. Bitte, bitte tauchen Sie weiter. Löchern Sie die Leute um sich herum. Fragen Sie Ihren Pfarrer. Lesen Sie Bücher. Schauen Sie den Katechismus an. Beten Sie. Lesen Sie die Heilige Schrift. Geben Sie nicht auf. Es ist zentral zu Ihrem Leben.
Papenkort, die Dreifaltigkeit und ich. Wir haben heute den vierten Teil gehört, unendliche Tiefen lebensvoller Begegnung. Ganz herzlichen Dank, Herr Papenkort, dass Sie uns mit auf diese wunderbare Tauchreise mitgenommen haben. Ich muss da gerade spontan an Jules Verne denken, 20.000 Meilen unter dem Meer, sein berühmter Roman. Und da stoßen Sie auch ständig auf neue Geheimnisse und was sich da auftut, was Sie vorher niemals gedacht hätten, als Sie diese Reise begonnen haben. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wenn Sie uns anrufen möchten, wenn Sie Fragen zur Sendung an Herrn Papenkort haben oder wenn Sie uns sagen wollen, ja, hat Ihnen die Reihe geholfen, um das Mysterium der Dreifaltigkeit besser zu verstehen? Oder wie kommen Sie denn mit diesem Geheimnis klar? Haben Sie damit nie Probleme gehabt oder ständig? Dann rufen Sie uns an. Wir sind sehr, sehr gespannt darauf, was Sie dazu meinen. Die Hörernummer, die ist jetzt freigeschaltet. Sie erreichen uns unter 089 517 008 008. Sie erreichen uns von außerhalb Deutschlands mit der Vorwahl 0049, dann 89 517 008 008. Unser Thema heute, die Dreifaltigkeit und ich, vierter und letzter Teil, unendliche Tiefen lebensvoller Begegnung. Wir sind gespannt darauf, was Sie davon halten, wie Sie mit der Dreifaltigkeit so klarkommen, wie Sie sich es erklären, wie es Ihnen erklärt wurde und ja, wie die Tauchgänge vielleicht Sie verändert haben. Bis dahin hören wir noch ein paar Takte Musik, um uns zu sammeln. Bis gleich. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb heute mit dem Thema Die Dreifaltigkeit und ich. Wir haben den vierten Teil eines Vortrages gehört, der nannte sich Unendliche Tiefen lebensvoller Begegnung. Wir sind im Gespräch mit Michael Papenkort vom Institut für Weltevangelisierung. Er hat jetzt gerade die Reihe, unseren Vierteiler der vier Tauchgänge für Nichttaucher abgeschlossen. Und jetzt sind schon die ersten Hörer bei uns zu Gast. Und jetzt begrüße ich den Herrn Buhr aus Darmstadt. Hallo, grüß Sie Gott.
Ja, guten Tag. Mich wundert eigentlich etwas, dass wir die Erfahrungswelt, in der wir leben, nicht so einbringen. Wir erleben die Materie in drei Aggregatzuständen. Wir erleben den Raum in drei Dimensionen. Wir erleben die Zeit in auch drei Erscheinungsformen, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Auch der Mensch selbst, Körper, Leib, Seele. Warum wurde das nicht etwas deutlicher hervorgehoben? Warum könnten wir denn Gott anders erleben als dreifaltig? Unser ganzes Erleben und unser Erkennen ist doch irgendwie sowieso dreifaltig.
Danke, Herr Buhr. Dann spielen wir mal den Ball ins Spielfeld vom Herrn Papenkort. Bitte.
Die Antwort ist ziemlich einfach, weil Gott eben nicht dreiteilig ist. Er passt in unsere Vorstellungswelt nicht hinein. Wenn Sie sich an den zweiten Tauchgang erinnern, dann hatten wir darüber gesprochen, dass was wir uns vorstellen können, immer Materie ist. Wir können uns Geist nicht vorstellen. Nun ist aber Gott nicht Materie, sondern Geist. Solange wir uns an unserer Vorstellungskraft festhalten, ziehen wir uns zu ihm herunter, anstatt dass wir zu ihm aufblicken. Wir wehren uns dagegen, einen Gott zu haben, den wir uns nicht vorstellen können. Das haben die Israeliten damals schon an diesem berühmten Berg gemacht. Als Moses auf den Berg gestiegen ist, haben die sich ein goldenes Kalb gegossen. Und Papst Benedikt schreibt in seinem Buch da über den Geist der Liturgie, das geht nicht darum, dass sie auf einmal an andere Götter geglaubt haben. Warum sollten sie das? Sondern sie konnten es einfach nicht haben, einen Gott zu haben, den sie nicht sehen, anfassen und sich vorstellen können. Und deswegen, wenn wir über Dreifaltigkeit reden, kommen immer ganz schnell ganz tolle Beispiele, das eine berühmte Kleeblatt und nein, weil es immer Teile hat, ein Oben, ein Unten, ein Aufteilen, das eine ist nicht das andere, es ist eben einfach nicht zutreffend, es gibt kein Bild für den dreifaltigen Gott. Darum ist auch ganz nebenbei auf dieser Dreifaltigkeitsikone nicht Gott gemalt, sondern drei Engel.
Das müssen Sie nochmal erklären mit den drei Engeln, warum da nicht Gott gemalt ist, sondern drei Engel.
Na, weil die Dreifaltigkeit, weil Gott nicht abbildbar ist.
Ah.
Wie sieht er denn aus? Man kann ihn nicht malen. Man kann Jesus malen. Jesus Mensch. Man kann Symbole für Gott malen, weiß ich, auch immer, oder die Taube für den Heiligen Geist oder was auch immer. Aber Gott selber kann man nicht abbilden. Es gibt kein Bild für ihn.
Als Erklärungshilfe ist es doch so, dass es dieselbe Materie ist und sie tritt in drei Erscheinungsformen auf. Es ist ja, natürlich ist Gott nur der eine. Und ich denke auch, mir ist es am nächsten zu sagen, Gott ist Geist. Aber als Erklärungsversuch, wenn man Menschen, wie ich hatte jetzt, ich bin bei den Gideons, ich habe jetzt oftmals versucht, Muslimen zu erklären, dass wir nicht an mehrere Götter glauben. Und die haben mir das sofort abgenommen, wenn man sagt, eben was ich meinte, dass das Gleiche, die gleiche Materie, der gleiche Raum in verschiedenen Erscheinungsformen auftritt. Und so kann auch Gott, der eine Gott, in verschiedenen Erscheinungsformen sich uns
ja, Herr Buhr, da geben Sie ein Stichwort mit den verschiedenen Erscheinungsformen und den Aggregatzuständen. Herr Papenkort, ist denn diese sozusagen Aufteilung in Erscheinungsformen, das ist doch im Grunde auch wieder eine Krücke, die wir Menschen uns machen, um das irgendwie zu fassen, aber es ist doch letztlich auch wieder eine Eingrenzung des Unendlichen,
ja,
oder?
Ja, und ich meine, natürlich macht man das immer aus einer guten Motivation heraus. Man will den Leuten das irgendwie nahe bringen. Nur wenn ich sie mitnehme in diese verschiedenen Erscheinungsformen, dann würde ich ja dann übertragen sagen, eine Erscheinungsform ist der Vater, eine Erscheinungsform ist der Sohn, eine Erscheinungsform ist der Heilige Geist. Und wie unterscheiden sich die drei denn? Und dann trage ich eben doch mehr Unterschiede hinein in die Dreifaltigkeit, als wirklich da sind. Denn sie sind wirklich nur in ihrer Beziehung unterschieden, in nichts anderem. Und das gasförmige Wasser ist verschieden von dem flüssigen Wasser.
Hat auch ganz andere Wirkungen.
Und diese Erscheinungsformen, sie führen uns dann, wir wollen das ja gut, aber doch auf eine falsche Fährte. Das ist jedes Mal, wenn wir ein materielles Materiebild versuchen, damit Gott abzubilden. Im zweiten Tauchgang hatten wir es gesagt, wenn wir uns das nicht vorstellen können, schmeißen wir die Vorstellungskraft einmal raus, dann kommt sich die Hintertür wieder rein und sagt, aber ich helfe dir beim Verstehen. Und das tut sie nicht. Jedenfalls an dem Punkt nicht.
Jetzt sind wir gespannt, was die Frau Dahms aus Lahnstein für uns hat. Ich grüße Sie, Frau Dahms.
Ja, ich grüße Sie, Herr Miller, grüße Gott, Herr Papenkorn. Ich habe jetzt nicht alle Tauchgänge gehört und jetzt weiß ich nicht, ob die Frage nicht möglicherweise schon beantwortet ist. Ich glaube, so einigermaßen nachvollziehen zu können, die Dimension der Zeit. Also, dass es bei Gott kein Nachher und kein Vorher gibt. Ich glaube, meine Frage läuft jetzt auf den Raum hinaus. Das Bild, das Sie gegeben haben mit den drei Engeln, die am Tisch sitzen und in der Mitte auf dem Tisch die Schale steht und das Lamm darin ist. Möglicherweise ist das eine Erklärung jetzt, aber ich möchte von Ihnen wissen, ob das so zu verstehen ist. Also Jesus sagte ja zu seinen Jüngern, der Vater ist größer als ich. Das geht für mich so ein bisschen in die Frage des Raumes. Ne? Ein Raum ist groß oder klein. Und ist das möglicherweise so zu verstehen, weil Jesus ja als Gottmensch zu seinen Jüngern spricht, also da ist dieser Anteil Mensch in ihm und deshalb ist der Vater in dem Moment größer. Kann man das so sehen?
Eine gute Frage. Das mit dem Raum, nur ganz nebenbei. Ja. Ich habe mir das geschenkt in dieser Dreiviertelstunde, aber in Gott gibt es natürlich Raum genauso wenig wie Zeit.
Ja.
Weil Raum gibt es nur in Materie. Das ist ein Vortrag, den müssen wir uns jetzt schenken. Der ist richtig klasse, aber wenn Jesus sagt, der Vater ist größer als ich, dann meint er damit natürlich nicht, ich bin 2 Meter und der Vater ist 2,10 Meter.
Stimmt.
Das mal klar. Aber ich habe das tatsächlich nachgeschaut, weil diese Frage, was denn Jesus meint, wenn er sagt, der Vater ist größer als ich, darauf hat Augustinus, es gibt ein Buch von Augustinus, das heißt De Trinitate oder über den dreieinigen Gott. Das gibt es böserweise nur noch antiquarisch, aber ist sehr lesenswert. Und da sagt Augustinus zu dieser Bibelstelle Folgendes. Andere Aussagen der Schrift zeigen, dass der Sohn wegen seiner Knechtgestalt, das heißt wegen der Annahme eines geschaffenen, wandelbaren, menschlichen Wesensbestandes, heißt da, geringer ist. Darum dann das Wort, der Vater ist größer als ich. Also sagt Augustinus, Jesus sagt das, weil Jesus die Knechtgestalt angenommen hat. Es gibt andere Leute, die sagen auf diese Bibelstelle hin auch, dass es vielleicht doch in dieser Beziehung so etwas, also ne, so etwas wie eine Hierarchie gibt, weil tatsächlich eben doch der Vater den Sohn zeugt und nicht etwa der Sohn den Vater. Aber da müssen wir dann ganz vorsichtig sein, dass wir da nicht wieder einen Unterschied hineintragen, der da nicht ist. Aber offensichtlich gibt es da etwas, zumindest das Jesus dahin bringt, zu sagen, hör mal, der Vater ist größer. Und ne, mit dem, was Sie gesagt haben, so ganz anders als Augustinus, sehen Sie das ja nicht.
Na, Frau Dahms, das ist doch was, so auf eine Stufe mit Augustinus gestellt zu werden. Vielen Dank, Frau Dahms. Herzlichen Dank für diesen Beitrag und die Frage. Ein Gruß nach Lahnstein. Und jetzt aus Gladbach begrüße ich den Herrn Schröttke. Hallo, grüß Sie Gott.
Ja, schönen guten Tag. Ich habe jetzt nur das letzte Vortrag des Eingetauchtseins.
Sie haben gehört. Einen Tauchgang jetzt mitbekommen.
Einen von vier. Und ich fand es so wunderbar, mal diese Beziehung zu setzen mit dem Geistwesen Gottes und der Dreieinigkeit in der Eucharistie. Ich wollte dazu etwas sagen, wie ich es erlebt habe als Kind. Als Ministrant war ich begeistert von dem Lasset uns beten meines Pfarrers. Und als ich dann endlich Ministrant werden durfte, da habe ich mich gefragt, wieso sagt er, lasset uns beten, wenn wir doch sagen, wir gehen zu Gott, um zu beten. Also diese Geborgenheit, das half mir einfach anzunehmen, den Glauben. Und dann kamen ja die Fragen, wenn man merkt, es ist alles nicht selbstverständlich. Und ich hatte den Pfarrer, der hat Andachten gehalten und der hat die Andachten zum Heiligen Geist gehalten, um die Gaben des Heiligen Geistes. Und man konnte herausspüren, dass man sie als Geschenk betrachtet hat, das, was wir in Gnade sind. Und später in Lourdes hat ein Priester mal gesagt, kniet euch hin, wenn ein Priester euch segnet, denn ihr kennt die Macht Gottes nicht, die in diesem Segen ist. Ich habe das auf die Eucharistie bezogen, weil ich auch eine Erstkommunionfeier dort erlebt habe von einem Kind, das dort geheilt worden ist in Lourdes. Und das hat mir durchgeholfen durch alle Zweifel. Und in der Zeit, wo ein Priester mal gesagt hat, wer will schon Schaf sein in der Herde Gottes, habe ich eben das gefunden, dass es mich weiterhilft und dass es nicht verkehrt ist, sich demütig dem das anzunehmen, wie ich erlebt habe, dass in Lourdes man sich einfach auf der Platte hingekniet hat, um die Beichte auszusprechen vor dem Priester. Das wollte ich mit reingeben und dann die Vertiefung dessen, da hat mich mal jemand zu Pfingsten gefragt, ich kam mit dem Heiligen Geist nicht klar. Und ich habe das als Sinnbild genommen, wie unsere Schöpfung, und Sie haben ja recht, dass die Schöpfung viel zu schwach ist. Ich habe mich selber dann nachher geschämt, wie ich es ausgesprochen habe, und deswegen wollte ich es jetzt mal so sagen. Der Heilige Geist ist derjenige, der uns ranzieht an die Wesenheit Gottes, der uns aufnimmt. Also das, was sozusagen die Gestirne zusammenhält, diese Art von Gravitation. Es ist natürlich viel zu schwach. Denn wenn Jesus selber sagt, da habe ich dann immer gestaunt zu dieser Sünderin, Gott ist Geist, und er will im Geist und in der Wahrheit angebetet und verherrlicht werden. Wenn man sich dessen vor Augen führt, dann merkt man doch dieses andere, die Wesenheiten, die Sinnbilder, das ist nur, damit wir überhaupt eine Nähe davon haben. Und das ist noch das Nächste mit dem Eingetauchtsein. Wenn Paulus davon spricht, dass Gott Jesus erhöht hat über alle Geschöpfe, dass eben auf der Erde, über der Erde und unter der Erde alle die Knie beugen, da muss ich sagen, jetzt von wegen wieder das dreieinige Gott in der Eucharistie, wieso kniet man sich nicht hin und betrachtet ihn fast nur noch als Sozialklecker? Da sind wir genauso rückständig wie die Streitigkeiten der Arianer, ob Gott Also Christus wesensgleich oder wesensähnliches.
Herr Schröttke, da machen Sie jetzt ganz viele Fässer auf.
Ja, und ich überlasse es jetzt. Ihr Vortrag war, dass man das sieht, dass diese Dreieinigkeit nicht zu zertrennen ist.
Herr Schröttke, ich danke Ihnen und jetzt haben Sie eigentlich dem Herrn Papenkort eine Menge Futter gegeben. Ich würde gerne einen Satz mal unterstreichen oder was mir jetzt auch ja so aufgefallen ist. Herr Papenkort, der Herr Schröttke nannte zum Beispiel Andachten zum Heiligen Geist. Ja, hallo, bin ich denn dann nicht wieder in diesem Dreigott-Glauben? Ich mache da eine Andacht zu Gott.
Nein, wir machen beides, ne? Wir machen die Andacht zum Heiligen Geist und wir bleiben in dem Glauben an den einen dreifaltigen Gott. Das kriegen wir gut hin. Denn auch die Andacht zum Heiligen Geist beginnen sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Mhm. Also beginnen die nicht im Namen des Heiligen Geistes oder so ähnlich. Es gibt da ein Wort dafür, das habe ich mir eigentlich jetzt auch gespart, aber ja. Das heißt Appropriation. Das können Sie auch eigentlich wieder vergessen, wenn Sie wollen. Aber das ist eine Ausdrucksweise, in der wir den einzelnen göttlichen Personen Eigenschaften mehr zuschreiben als den anderen. Also wir schreiben zum Beispiel die Allmacht mehr dem Vater zu, die Weisheit mehr dem Sohn und die Liebe mehr dem Heiligen Geist. Zum Beispiel, da gibt es noch so ein paar andere. Und das ist okay, solange wir aber im Hinterkopf behalten, dass der Vater nicht weiser ist als der Sohn, nicht mächtiger ist als der Sohn nicht weiser ist als der Vater und so weiter. Das sind nur so Zuschreibungen, wo wir halt der einen Person das eine mehr zuschreiben als der anderen. Aber, das habe ich ja in verschiedenen Texten vom Katechismus und wo auch immer versucht aufzuzeigen, sie treten immer zusammen auf. Und die ganze göttliche Ökonomie, also die ganze Heilsgeschichte, die ganze Heilstat Gottes ist immer eine gemeinsame Heilstat. Sie treten eben nicht getrennt auf. Und es ist auch ein Wirken. Es ist eben nicht das, da hat ihr Geist gewirkt und der Vater war jetzt mal irgendwie gar nicht da. Der war jetzt woanders oder was. Nein, die treten eben immer zusammen auf. Darf ich noch Werbung machen für ein kleines Buch, Herr Müller?
Na klar.
Dieses kleine Buch von dem anonymen Kartäusermönch, die schreiben die Bücher wohl immer anonym, dieses kleine Buch, es heißt Im Banne des Dreieinigen Gottes. Das kostet nur 9 Euro, hat nur 95 Seiten. Aber dieses Buch, wenn Sie das lesen, das wird immer größer. Das sind wunderbar einfache Worte, aber sehr reflektierte, großer Tiefe, tolles Buch. Das ist herausgegeben von einem Klaus-Martin Becker und ist im Adamas Verlag erschienen. Das ist ein tolles Buch und ich meine, 9 Euro ist jetzt auch kein großes Risiko, dass Sie eingehen, wenn Sie sich das zulegen. Darf ich noch ein Buch, Herr Müller?
Wir sind am Ende der Sendung, Herr Papenkort, da ist der Werbeblock in Ordnung.
Okay, danke schön. Das andere Buch, das heißt Theologie für Anfänger. Bitte schön, bei dem Wort Theologie jetzt nicht gleich, das ist nichts für mich. Theologie ist einfach nichts anderes als mit der Gnade Gottes Offenbarung zu kauen und darin einzutauchen. Also Theologie für Anfänger, die Anfänger bleiben unser Leben lang. Theologie für Anfänger, ein Buch, das ist geschrieben von Frank Sheed und ist im Lepanto Verlag erschienen. Diesmal werden Sie um 20 Euro gebeten, wenn Sie das Buch kaufen, aber es sind auch mehr Seiten, ich glaube 200 Seiten, ist sehr lesenswert, ist richtig gut. Wenn es um Dreifaltigkeit geht und um vieles mehr.
All diese Buchtipps, liebe Hörerinnen und Hörer, die sind beim Radio Horeb Hörerservice für Sie hinterlegt. Die Nummer gebe ich am Ende der Sendung nochmal durch. An diesem Ende sind wir eigentlich jetzt schon angelangt, Herr Papenkorb.
Hey, schon wieder.
Also, ich danke Ihnen, dass Sie uns da in dieses Meer, das uns ja vorher so dunkel erschienen ist, dass das jetzt so eine schimmernde Tropenlagune geworden ist, die so hellblau schimmert und wo man gerne eintaucht. Also dieses Mysterium ist zumindest jetzt für mich die ich jetzt in den 4 Sendungen begleitet habe, eher ein einladenderes Mysterium geworden. Ich schnorchle jetzt lieber da drin. Ich habe nicht mehr so Angst oder weiß nicht, was mich da erwartet. Ich bin eher neugierig und gespannt. Ich hoffe, dass es anderen Hörerinnen und Hörern auch so gegangen ist, Herr Papenkort. Ganz herzlichen Dank.
Gerne, Herr Müller.
Gottes Segen für Sie und Ihre Arbeit. Und ich werde es beim nächsten Kreuzzeichen bedenken.
Gut.
Ganz herzlichen Dank. Behüte Gott.
Gerne, Müller. Sie auch.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wenn Sie nicht alle 4 Teile gehört haben von unseren Tauchgängen, ja, dann können Sie diese beim Radio Horeb CD-Dienst jederzeit und gerne telefonisch bestellen unter 08323 9675120 oder direkt von der Website von Radio Horeb, www.horeb.org, können sich diese CD, eine Aufzeichnung dieser Sendung oder aller 4 Sendungen gerne bestellen. Die Buchtipps, die der Herr Papenkort gegeben hat im Laufe der Sendung, die beantwortet Ihnen gerne der Radio Horeb Hörerservice unter der 08323 9675110, beziehungsweise diese Buchtipps sind hinterlegt als Buchtipps bei der Sendung auf unserer Website. An der Stelle bedanke ich mich bei meinen Kollegen in Balderschwang, die die Sendung betreut haben. Es verabschiedet sich Dominik Miller. Behüt Sie alle Gott.